Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben. Das ist der erste durchaus schockierende Satz im neuen Roman von Ulrich Wölk mit dem Titel »Der Sommer meiner Mutter«. Tobias, so heißt der inzwischen erwachsene Sohn, der diese Geschichte seiner Mutter erzählt. 1969 ist er 11 Jahre alt, ist also auf dem Weg in die Pubertät und findet die erste Mondlandung genauso exotisch, wie er das etwas ältere Nachbarsmädchen Rosa anziehend findet. Ulrich Wölk erzählt in dem Buch von der erwachenden Sexualität und zwar nicht nur des Jungen, sondern auch von der seiner Mutter. Ulrich Wölk ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Dieser erste Satz trifft den Leser ja wie ein Paukenschlag. Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben. Warum haben Sie diesen Hammersatz als Einstieg gewählt?
Zum einen freut man sich ja immer als Schriftsteller, wenn einem ein guter erster Satz einfällt. Und ich fand ihn so schockierend und tragisch, fand ich ihn trotzdem gut. In meinem Roman löst dieser Satz sich am Ende ein. Er ist eben nicht nur, sonst hätte ich es glaube ich nicht gemacht, ein sensationeller Aufreißer. Also es geht eben wirklich um die Mutter und das Schicksal der Mutter. Und insofern fand ich es sehr berechtigt, das auch gleich im ersten Satz zu schreiben.
Aber Sie machen da ja einiges mit dem Leser. Denn dieser Leser hat diesen ersten Satz natürlich im Kopf, wenn er die folgenden Seiten liest. Und er weiß, das wird nicht gut ausgehen.
Ja, aber dadurch entsteht, glaube ich, hoffe ich, beim Lesen eine Vielschichtigkeit. Denn es kündigen sich eben mit diesem Satz ja tragische Dinge an. Und ich denke, man wird als Leser dann immer wieder überlegen, wo kommt die Katastrophe her, aus welcher Richtung kommt sie. Man entwickelt dann Ahnungen, Vermutungen. Nichtsdestotrotz überlagert sich dieses Ungute, zu wissen, es läuft auf eine Katastrophe hinaus. Über diese Geschichten. Und ich glaube, das sozusagen macht die ganzen Geschichten dann, die ja auf eine bestimmte Weise auch wieder schlicht sind, aber doch sehr prägnant.
Dabei wird am Anfang gar nicht so deutlich, warum das ein schlechtes Ende nimmt. Es beginnt eigentlich sehr friedlich. Eine Frau, ein Mann, ein Kind leben in einem Kölner Vorort. Er ist Ingenieur, sie ist Hausfrau, eine heile Welt mit klaren Rollenmustern in den späten 60er Jahren, oder?
Da ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort, also in den späten 60er Jahren. Das heißt, die heile Welt der späten 60er Jahre war ja oftmals einfach nur eine sehr schöne Oberfläche. Und was für Verdrängungen und Bedürfnisse und Sehnsüchte unter dieser Oberfläche versteckt wurden oder verdrängt wurden, das ist eben das eigentliche Thema dieses Buches. Und insofern wissen wir eben, diese heile Welt ist nicht so heile, wie sie erst einmal daherkommt.
Sondern es deuten sich schon Umbruchszeiten an. Also die Welt und auch die Gesellschaft ändert sich. Das wird auch deutlich, als neue Nachbarn ins Nebenhaus einziehen. Auch eine Frau, ein Mann, ein Kind, in diesem Fall eine Tochter. Aber diese Familie ist dann ganz anders. Was unterscheidet die beiden Familien?
Ja, man könnte sagen, es sind eigentlich 10 Jahre Unterschied, wenn man es jetzt ganz banal sagen wollte, aber diese 10 Jahre sind eben ganz, ganz wichtig, denn die Eltern meines Erzählers, Tobias, stammen so aus den 30er Jahren und sind dann eben, die Mutter wird 38 in dem Roman, der Vater ist etwas älter und sind gewissermaßen in den 50er Jahren im Wesentlichen, also 40er, 50er Jahren, sowohl moralisch als auch gesellschaftlich geprägt. Die Leinhards, die nun einziehen, sind 10 Jahre jünger und schließen sich jetzt an das an, was in den 60er Jahren eben passierte, der ganze gesellschaftliche Umbruch, die Befreiungsbewegungen, insbesondere die Befreiung der Frau, die auch damals begann. Das sind also Menschen, die versuchen eben auf diesem Zug mitzufahren. Und das macht eben einen sehr, sehr großen Unterschied aus.
Also die neu eingezogene Familie steht für die 68er-Generation oder das, was wir heute als 68er-Generation bezeichnen, während die Familie des Erzählers, ja, sie ist auch ganz katholisch, praktizieren katholisch, so wird es auch gesagt. Was bedeutet das denn für Tobias? Einmal sagt er, Jesus sei ihm unheimlich gewesen. Warum?
Naja, da kommt dann vielleicht der katholisch, rheinländisch-katholisch sozialisierte Autor auch, mischt sich dann ja doch ab und zu mal auch in die Erzählung ein. Was ich damit meine ist, es gibt etwas in Kirchen, was ich auch damals empfunden habe, so sehr ich gewissermaßen von der Atmosphäre geprägt wurde und eigentlich auch immer erhoben war mitunter bei Gottesdiensten, war auch da immer etwas untergründig, ja Unheimliches dabei. Und ich glaube, dass man als junger Mensch, also mit 8, 9 Jahren, ist natürlich, man schaut immer auf dieses Leiden von Christus, diesen ans Kreuz genagelten Menschen, was ja nun ein ganz furchtbares Leidensbild ist. Und dem setzt man sich ja auch aus oder wird ausgesetzt durch Erziehung. Und wie gesagt, war in mir auch immer eine Ambivalenz, zu sagen, auf der einen Seite bin ich ja christlich aufgewachsen und kannte die biblische Geschichte, aber schwingt was mit, was einem klar macht, ja, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht anders sagen, was vielleicht in diesem Bild richtig ist, ja, dass das Leben eben diese sehr dunkle Komponente auch hat.
Aber für Kinder durchaus anziehend, dieses Ambivalente, das gibt es ja auch in Märchen, also wenn Hexen in Feuer verbrannt werden und so weiter, ist ja auch erstmal ganz unheimlich. Aber Kinder finden das anziehend auch.
Ja, aber in dieser Faszination ist es eben die Faszination auch an dem Leiden, an dem Schlimmen. Da liegt ja auch der Wert oder der psychologische Punkt. Ja, wir ahnen natürlich als Kinder, die wir eigentlich behütet aufwachsen, dass da irgendwas in der Welt auch ist, was nicht immer so schön ist. Und das sehen wir dann da plötzlich. Und deswegen, glaube ich, fühlen wir uns dadurch dann auch angezogen.
Tobias, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird, ist 11 Jahre alt. Seine Freundin Rosa ist etwas älter und ist auch ganz Tochter ihrer kommunistischen Eltern. Sie kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass es Gott gibt, weil, wenn es ihn gäbe, würde er nicht so viel Kriege und Naturkatastrophen und Krankheiten zulassen. Das haben ihr ihre Eltern natürlich verständlich gemacht. Da zitiert sie ihre Eltern. Ja, aber dann kommt doch wieder so ein Satz, der auch für Rosa etwas Faszinierendes an Kirchen aufzeigt, denn sie hält sich gern in Kirchen auf. Warum?
Ja, also das erste ist natürlich dieses klassische Problem, ich glaube, man nennt das die Theodizee, also wie kann ein uns liebender Gott eine Welt mit viel Leiden erschaffen? Das ist ja das Argument, was sie erstmal präsentiert. Sie ist dann insofern aber auch ehrlich, weil sie sozusagen diese Faszination an einem Sakralraum eben empfindet. Ja, also das sind ja nun auch ganz fantastische Bauten. Ich meine, wir schauen hier auf den Kölner Dom. Wenn man durch den Kölner Dom geht, ist es, glaube ich, schwer, nicht auch irgendwo davon ergriffen zu sein. Und das lässt sie zu.
Und was wäre, wenn statt Jesus, also statt einem Mann, eine Frau am Kreuz hängen würde? Rosa macht sich darüber Gedanken. Und Rosa kann sich nicht vorstellen, dass die Menschen eine Frau anbeten und weiß gar nicht, warum sie sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Könnte es vielleicht daran liegen, dass die 68er-Generation eine Macho-Generation war und sie sich Frauen als Anführer einer Religionsgemeinschaft oder auch im Revoluzzer-Milieu gar nicht vorstellen kann, weil es die damals gar nicht gab?
Zunächst mal ist es aber auch ein Empfinden für die Herkunft unserer Religion. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Unsere Religionen sind alle sehr stark männlich geprägt. Ja, auch wenn jetzt als Katholik natürlich man gleich sagen könnte, wir haben ja die Jungfrau Maria, aber trotzdem, unser Gottesbild ist immer sehr patriarchalisch maskulin. Das empfindet sie und das spricht sie in dem Moment aus. Der Witz an der ganzen Geschichte ist dann natürlich, dass, wenn wir jetzt auf die 68er zu sprechen kommen, die ja behauptet haben, sie durchbrechen das oder sie arbeiten zumindest an der Emanzipation, dass sie es in dem Punkt eigentlich gar nicht durchbrochen haben, sondern dass sie quasi diese patriarchalische Struktur, also eine Männerdominanz übernommen haben.
Sie sieht das gleich auch um sich auf einer Demonstration, schaut sich dann um und sieht auch nur Männer um sich herum, nachdem sie den Gedanken ausprobiert hat, was wäre eigentlich, wenn eine Frau am Kreuz hängen würde. Das, finde ich, ist auch das Spannende an Ihrem Roman. Ihr Roman erzählt nicht nur die Geschichte von Tobias, sondern erzählt auch die Geschichte zweier Frauen in den späten 60er Jahren. Welche Auswirkungen hat die 68er Zeit auf diese Frauen? Die Mutter von Tobias beginnt sich zu befreien, doch sie scheitert. Warum scheitert sie?
Also ich finde ja diese Frauengeneration sehr spannend. Die ist nämlich auf der einen Seite in den 40er, 50er Jahren sozialisiert geprägt worden und damit in einem sehr konservativen, prüden Umfeld. Dann kam nun in den 60er Jahren kündigte sich der Umbruch an hin zu einer Emanzipation, zu einer Befreiung der Frauen. Und im Grunde genommen hätten sich ja diese Frauen aus den, ich sag jetzt mal 40er, 50er Jahren, dem sofort anschließen müssen. Aber das ging eben nicht. So einfach ist es nicht. Die waren dann dafür schon quasi zu alt, zu etabliert. Die hatten Kinder und sie hätten dann ja in gewissem Sinne, wenn sie einfach sich die Forderungen der Emanzipationsbewegung zu eigen gemacht hätten, ganz wesentliche Teile ihres Lebens in Frage stellen müssen. Diese Spaltung ist, die macht es so spannend, dass auf der einen Seite ein Gespür dieser Frauen da war, zu sagen, ja, eigentlich marschiert da die Gesellschaft ja in die richtige Richtung, ja, aber trotzdem zu wissen, ich kann da nicht mehr so mitgehen. Und deswegen scheitert letztlich auch dieser Befreiungsversuch, nicht nur in ihr, wenn man so will, aber sie kann nicht selbst einfach eins zu eins geradlinig sagen, das ist richtig, das mache ich. Ich befreie mich. Das geht eben nicht.
Die Zeit war ja auch hochgradig sexuell aufgeladen. Die Miniröcke tauchten auf, auch die engen Jeans. Das merkt man bei der Mutter von Tobias auch. Sie sprechen das offen an, also auch das Problem in der Ehe. Er stellt seine sexuellen Ansprüche, aber sie sagt eben nicht, ja, da muss ich eben durch oder das muss ich eben mitmachen. Schließlich war das in der Ehe damals wahrscheinlich so üblich. Aber sie fängt an, sich dagegen zu wehren, oder?
Ja, ich habe ja versucht, das gleich am Anfang in einer kleinen Szene zu fassen. Da geht es um einen Jeanskauf, ja. Und die Jeans ist ja mehr als nur eine Hose, sondern sie war damals natürlich ein Symbol für etwas. Und der Junge möchte gerne eine haben, die Mutter geht mit und kauft ihm eine und probiert dann selber meine an und ist eben hin und her gerissen. Sie verwandelt sich dadurch, sie wird sich dann selbst fremd und dann am Ende lässt sie es dann doch bleiben und kauft die Jeans dann nicht. Und das ist eben, mit der Jeans verbindet sich eben der Wunsch nach der Freiheit, auch der sexuellen Freiheit. Das war ja damals ein ganz großes Thema. Da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich sagte. Das ging eben nicht so einfach für diese Generation von Frauen und Müttern.
Also die Frauen, die Mütter waren dadurch auch überfordert, weil sie natürlich auch noch in ihrem Rollenbild, das sie internalisiert hatten, gefangen waren. Aber auch der konservative Ingenieur, der Vater von Tobias, ist überfordert mit der Entwicklung seiner Frau. Aus seiner Sicht ist es eigentlich verständlich, dass er sich von seiner Frau, der Mutter von Tobias, nachher trennt. Also da passiert etwas, das wollen wir jetzt nicht verraten. Er trennt sich von ihr, aber der revolutionäre Kommunist aus der 68er Nachbarsfamilie ist ja die eigentlich perfide Person. Er verurteilt die Frauen, er ist überhaupt nicht tolerant, so wie es die 68er immer von sich behauptet haben, sondern er puppt sich da als ganz mieser Macho, oder?
Ich zitiere jetzt mal einen Schlachtruf von damals. Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Ja, also machistischer geht's ja gar nicht mehr. Die Frau erscheint nur als Objekt, die gleiche, ja. Und der Mann ist sozusagen derjenige, der den Zügel in der Hand hält und sagt, mit der und nur nicht zweimal mit der gleichen. Und die haben das ja damals, glaube ich, gar nicht selber durchschaut, wie machismo-mäßig dieser Spruch ist. Ja, die haben gedacht, das ist jetzt sozusagen der Aufriss gegen das Bürgertum. Ja, das war er aber gar nicht.
Also die Frau als Objekt, die gleiche, nicht? Als austauschbares Objekt dann auch. Eine besondere Rolle spielt in ihrem Roman auch die erste Mondlandung 1969, die ja für das kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation eine wichtige Rolle spielte, wie auch das Jahr 68. Sie erzählen, wie diese Ereignisse sich in den persönlichen Erfahrungen eines heranwachsenden Jungen spiegeln. Ja, wie tun Sie das? Wie verknüpfen sich hier kollektive und persönliche Erfahrungen?
Für den 11-jährigen Erzähler Tobias ist die Mondlandung, da ist er noch ganz junge, wenn man so will, ein ganz großes Erlebnis und Ereignis, und er freut sich ja auch darauf. Er ist sozusagen derjenige, der am meisten darauf hinfiebert, dass die Menschen den Mond erreichen. Und was ich glaube, weswegen die Mondlandung auch in meinem Roman weitaus mehr ist als nur ein historischer Hintergrund, ist, dass sie etwas ganz klar deutlich macht. Und zwar gerade sozusagen als Gegenschnitt, sage ich jetzt mal, zu den 68ern. Das heißt, die Menschheit war ja technisch unglaublich weit damals. Ja, also wir können ja sagen, was den Punkt angeht, war sie damals weiter als heute, denn im Moment können wir nicht zum Mond fliegen. Also das heißt, es hatte sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine unglaubliche technische Veränderung und Macht ergeben, gesellschaftlich, weil die Gesellschaft aber eigentlich noch im Wesentlichen auf Moralbegriffen des 19. Jahrhunderts gegründet. Ja, und da entstand in dieser Zeit ein großer Widerspruch zwischen den eigentlichen technischen Möglichkeiten, der technischen Moderne, die Einzug hielt, und einer Art von gesellschaftlicher Rückständigkeit oder einem gewissen Stillstand in den Moralbegriffen. Und das macht es für mich so spannend daran.
Und was ist so spannend daran aus heutiger Sicht? Sie haben gesagt, es ist eine historische Zeit, Zeit des Umbruchs, auch eine ambivalente Zeit, auch bestimmte Gegensätze, die deutlich werden. Aber warum ist das spannend für uns heute?
Also für mich als Autor ist es so spannend, weil ich daherkomme. Und ich meine eigenen moralischen Vorstellungen, meine Begrifflichkeiten, mein Weltbild, wenn man so will, leitet sich sozusagen aus dieser Zeit ab und ist in dieser Zeit ganz entscheidend geprägt worden. Ich bin 1960 geboren, hat die Generation ja ist eigentlich ganz gut getroffen. Also uns ist nie ein Haar gekrümmt worden, um es mal so zu sagen. Also wir sind in einer sehr friedlichen Welt aufgewachsen und hatten die Freiheit, erstmals eben Dinge zu hinterfragen, das in Frage zu stellen, wo wir herkommen. Das ist uns auch nicht in den Schoß gefallen, das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Und die Grundlagen und dafür sind, wenn man so will, in dieser Zeit gelegt worden. Und deswegen finde ich es für heute nach wie vor unglaublich spannend, auch von dieser Zeit zu erzählen. Wir könnten unsere Zeit, so wie sie jetzt ist, nicht verstehen, wenn wir nicht uns die 60er Jahre angucken würden.
Und ich habe eigentlich noch nie ein Buch gelesen, in dem ein Autor speziell Frauen in dieser Zeit eine Stimme gegeben hat. Also Frauen in dieser Umbruchszeit. Die Männer, ja, die erscheinen in ihrem Buch fast schablonenhaft. Es geht um diese beiden Frauen, um die Mutter von Tobias und die Frau des Nachbarn. Warum war Ihnen das so wichtig?
Man findet wahrscheinlich in vielen meiner Romane, hoffe ich, komplexe und interessante Frauenfiguren. Und ich kann als Autor auch nur sagen, ich habe die immer gerne geschrieben und hier ganz besonders, wenn man zwei Frauen auftreten lassen kann, weil ich der Meinung bin, dass sich in Frauenschicksalen oder in Frauencharakteren damit diese ganzen Umwandlungen, Veränderungen, der Fortschritt, wenn man so will, der gesellschaftliche, viel besser spiegelt als in den Männerfiguren. Die sind auf eine bestimmte Weise ja doch relativ unverändert geblieben, sage ich jetzt mal, vielleicht würden viele jetzt protestieren, über die letzten 50 Jahre, denn eigentlich, wir reden ja auch manchmal in der politischen Debatte heute noch darüber, nicht, ist es immer noch so, die Männer sind eigentlich im Wesentlichen die Ernährer und ja, wir sagen gut, zwei Monate Kinderzeit geht ja schon mal, aber irgendwie haben sich die Männer dann doch gar nicht so sehr in ihrem Verhalten ändern oder ändern müssen, kann man sagen. Bei den Frauen ist es anders. Das Leben einer Frau von heute mit dem von einer aus den 50er, 60er Jahren vergleicht, sind das, würde ich sagen, doch sehr große Unterschiede halt. Deswegen spiegelt sich unsere gesellschaftliche Entwicklung in Frauenfiguren so viel besser wider und macht sie damit für mich als Autor erzählerisch so interessant.
Aber die Situation der Frauen ist ja nicht unbedingt einfacher geworden. Mit der Befreiung aus den alten Rollenmustern sind sehr viele Ansprüche, auch Glücksansprüche an Frauen herangetragen worden. Wie viele Rollen sollen sie heute spielen, die sie gar nicht alle erfüllen können, oder?
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Also wir sind da auch bei weitem, ich will jetzt nicht die Fortschritte der letzten Jahrzehnte kleinreden, aber wir sind da bei weitem noch nicht fertig. Die Männer, da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel getan. Und Frauen haben noch sehr viel mehr aufgebürdet kriegen. Die sollen weiter sich um die Kinder kümmern, aber auch noch berufstätig sein, auch noch fantastische Liebhaberinnen sein und so weiter und so fort. Insofern glaube ich auch, wir sind da wirklich noch nicht am Ende dieser Entwicklung angekommen.
Der Sommer meiner Mutter, so heißt ihr Roman. Was bleibt dann am Ende? Tobias, der Erzähler, ja, der findet seinen Weg ins Leben, obwohl er seine Mutter auf so tragische Weise verliert, wie im ersten Satz schon verraten. Wie hat er das eigentlich geschafft?
Weil etwas in ihm ist, das ihm diesen Halt gegeben hat. Und in seinem Fall ist es dann tatsächlich am Ende die Astronomie. Das heißt also, der Blick zu den Sternen, der ihn ja schon als Kind fasziniert, der lässt ihn nicht los. Und ich glaube, das gibt ihm so einen Halt, zu dem er ja irgendwann auch wieder, das wird am Ende ja auch nur mehr angedeutet, aber er findet da dahin zurück und kann auf diese Weise mit den tragischen Ereignissen seiner Kindheit und seiner Jugend umgehen.
Vielen Dank, Ulrich Wölk. Der Sommer meiner Mutter, so heißt sein neuer Roman. Ein Buch, das besonders den Frauen in den späten 60er Jahren eine Stimme gibt, in Zeiten des Umbruchs und des Aufbruchs, in der die klassische Rollenverteilung einer Familie in Frage gestellt wird. Eine Reise auch zur dunklen Seite des Mondes, gespiegelt durch das Rätsel der erwachenden Sexualität eines 11-jährigen Jungen. Der Sommer meiner Mutter. Das Buch ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Es hat 190 Seiten, kostet 20 €. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.